Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen.
Seien Sie herzlich willkommen, lieber Zuhörer, zu unserem Programm BBN Bibelstunde mit Pfarrer Winrich Schäffbuch in der Auslegungsreihe zum zweiten Buch Mose. Heute geht es weiter im 14. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Kann Gott das zulassen? Und dies ist eine zweiteilige Reihe. Hören Sie heute Teil 1.
Nun lesen wir als Predigtext 2. Mose 13 und 14. Und zwar möchte ich mit Ihnen in den nächsten Sonntagen nur ein paar Geschichten von der Wüstenwanderung des Volkes Israel behandeln. Ich denke, dass das Ihnen ganz neu hilft, auch mit Schwierigkeiten in Ihrem Leben fertig zu werden. 2. Mose 13 von Vers 17 ab. Die Israeliten hatten das Passa gefeiert und waren dann ausgezogen. Die Erstgeburt in den Häusern der Ägypter war gestorben, das Weinen und Wehklagen dort in den Gassen und Straßen. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk reuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen, und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Das hebräische Wort, das dort steht, kann heißen, in einer Fünfergliederung, richtig wie es beim Militär war, Seitenschutz und vorne und hinten, ganz toll geordnet. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs. Das hat uns auch was zu sagen, ich will es nachher erklären. Denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pi-Hariot, zwischen Migdol und dem Meer. Dass sie umkehren, wer spinnt der? Verstehen Sie? Dann wird Bibel interessant, wenn Sie mal richtig reagieren. Man lässt sich also manches bei der Predigt gefallen und dann hört man andächtig zu. Also das versteht man ja, was soll das jetzt? Zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal Zephon, diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande, weil die so eine Kreisbewegung machen. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao. Und aller seiner Macht und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und sie taten so. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk. Und sie sprachen, warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst ein Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer bei Pi-Hariot vor Baal Zephon. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, Die Ägypter zogen hinter ihnen her, und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir das nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Liebe Freunde, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, freue ich mich, dass Gott uns unverdient Frieden schenkt. Ich genieße Frieden. Ich habe als Kind Krieg erlebt. Viele wissen nicht, was Krieg ist. Ich genieße Frieden. Glauben Sie nur nicht, das hätte irgendjemand durch seine politische Kunst oder durch irgendetwas anderes verdient. Das ist Gottes große Wundermacht, seine unverständliche Liebe gegen uns, dass er uns Frieden gibt. Und nicht nur das, er hat uns den Tisch heute Morgen reich gedeckt. Wir konnten aufstehen, wir haben liebe Menschen um uns her. Mich bedrückt das ganz arg, wenn ich das jetzt im Fernsehen sehe, wie da Frauen und Kinder vor den zerschossenen Häusern stehen in Jugoslawien. Das können die ja nie mehr aufbauen. Was ist das für ein Leid? Mein Freund Kabi Kangmi hat mir es gestern erzählt von Nordostindien. Wie viel Tränen es dort gibt, wie viel Angst, wie die Menschen leben. Wir sorgen uns gerade um unsere Mitarbeiter von Christliche Fachkräfte International in Zaire, Dr. Thomas Spengler und Margret Thum. Wenn die marodierenden Soldaten rumlaufen, die ganz verlassen in Ost-Zaire leben. Ist doch furchtbar. Warum gibt's so schlimme Dinge eigentlich? Und dann könnten wir so viel noch aufzählen. Ich könnte jetzt heute Morgen einmal so formulieren, jeder Mensch hat doch auch ein Menschenrecht auf ein Stückchen, bloß ein ganz kleines Stückchen friedevolles und behagliches Leben. Hat das ein Mensch eigentlich nicht? Dass er braucht ja gar keinen Luxus und er braucht keinen Überfluss, bloß dass einer leben kann in Frieden und mit ein paar netten Leuten, in einer harmonischen Ehe, mit lieben Kindern und mit dem nötigen Geld, das man braucht. Und dann, wir wollen doch gar nicht mehr. Unsere Bitten zu Gott sind doch so einfach. Herr, gib mir doch das. Heile mich, mach mich gesund. Hilf mir aus der Schwierigkeit heraus. Jetzt muss ich Ihnen heute Morgen etwas Hartes zumuten. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, hat uns Gott das nicht versprochen. Wir wünschen uns so ein behagliches Leben, aber Gott hat seinen Leuten nicht versprochen. Er stellt sie mitten hinein in eine grausame Welt. Und wenn wir empört fragen, wie kann Gott das zulassen, dann sagen wir, es ist eine Welt, die Menschen so furchtbar gestalten. Und Gott lässt seine Leute mittendrin leben. Das sind doch nicht die Kriegsgeschichten Gottes. Das sind die Kriegsgeschichten des Pharao. Die Tyrannei, wie die Ägypter die Israeliten ausbeuten. Das ist eine Welt, in der das Gottesvolk lebt. Und wir wünschen uns immer dann, lieber Herr, hast du nicht für mich ein Plätzchen auf der Ofenbank? Ich will ein bisschen aus dem Gedränge der Welt heraus, hast mir nicht einen Platz im Feierabendheim? Ich halte das nimmer durch mit meinen Nerven. Ich suche ein windgeschütztes Plätzchen und Gott sagt, nein, meine Leute müssen mitten durch, so wie sie das erleben. Wir können das jetzt in so einem Gottesdienst fast einmal durchexerzieren, aber wir machen es nicht, das ist ihre Privatsphäre. Wie viel unaussprechliches Leid Gott nur hier in unsere Schar hineingelegt hat. Und was sie oft noch zu Hause zurückgelassen haben. Und was sie noch bewegt in ihrer Arbeits- und Geschäftswelt. Dinge, wo sie kaum mit anderen reden können. Und das mutet ihnen Gott zu. Und da stellt er sie mitten hinein. Und das ist eine Welt, in der nicht nur die Gewaltigen herrschen und wüten, sondern wo man auf Schritt und Tritt erlebt, der Teufel ist das. Der Widersacher Gottes, der hat das Heft in der Hand und der kann zuschlagen. Und die Krankheiten haben eine unumschränkte Macht und der Tod kann wüten. Wo ist denn Gott? Mein erster Punkt, keiner kann Gottes Wege verstehen. Keiner kann Gottes Wege verstehen. Die Israeliten waren ausgezogen, sie hatten noch das Passa miteinander gefeiert, sie hatten den Lobgesang gesprochen. das Lamm gegessen, das Blut an die Türrahmen geschmiert und der Würgengel ging an diesen Häusern vorüber. War das nicht genug an Glaubensproben? Sie haben doch schon so viel in den Zwangsarbeitslagern der Ägypter durchlitten und nun gehen die Proben gerade weiter. Und Gott führt sie. Wir singen das ja so gerne. So nimm denn meine Hände und führe mich. Haben Sie mal drüber nachgedacht, dass Gott uns Wege führt, die uns nicht passen, die uns unerklärlich sind, rätselhaft, dunkel und wider unsere Vernunft sind, wo wir sagen, das ist doch verrückt, das geht doch gar nicht, wie Gott führt. Der direkte Weg ins verheißene Land geht's. Sie kennen doch die Landkarte. Ganz direkt an der Küste durch Philisterland. Und ich habe es doch Ihnen gelesen. Und Gott sagt, da sollen Sie nicht durch. Die müssen vorher noch etwas erleben. Die müssen noch etwas erkennen. Sonst kehren Sie zu schnell zurück. Sie sollen die Macht Gottes erfahren. Sie sollen dem lebendigen Gott begegnen. Ich könnte mir denken, dass es für den Mose, den verantwortlichen Führer des Volkes Israel, besonders schwer war. Er kannte sich in der Wüste aus. Er war ja Hirte bei seinem Schwiegervater Jethro auf dem Sinai gewesen. Und als ihm Gott die Marschroute vorschreibt, da hätte ich gesagt, also lieber Gott, ich verstehe mehr als du. Lass mich mal. So wie wir ja immer wieder der Führung Gottes hineinpfuschen und sagen, ich muss das jetzt mit meinem Kopf selber entscheiden. Ich kann nicht nach dem Wort Gottes hier leben. Wir widersprechen oft freimütig auch einem Seelsorger, wenn er uns rät. Weil wir unseren Kopf für entscheidend wichtig ansehen. Und dann auf einmal lässt Gott sie ostwärts ziehen. Also das war verrückt. In die Wüste, wenn Sie wissen, mit so einer großen Schar von Menschen, ohne Wasser, ohne Versorgung. In der amerikanischen Armee kommt, glaube ich, auf einen kämpfenden Soldaten 10 Mann in der Logistik. Also, das braucht man einfach. Wie soll der ganze Nachschub funktionieren für so eine große Horde Menschen? Und Gott führt sie verrückt und unerklärlich und rätselhaft. Gottes Wege kann keiner verstehen. Wenn Sie meinen, Sie könnten Gottes Wege verstehen, dann wären Sie der Erste. Vor Ihnen hat es noch niemand verstanden. Die Wege Gottes sind auch in der Bibel rätselhaft und dunkel. Und am Ende führt Gott sein Volk in eine Schlucht, man kann es genau rekonstruieren, eine Schlucht, eine große tiefe Talschlucht, die endet vorne am Roten Meer. Und das Volk ist gefangen in der Falle und dann, als noch die Ägypter mit ihren Streitwagen auftauchen, war die Katastrophe perfekt. Es gab kein Entrinnen mehr. So führt Gott seine Leute. Es steht da, dass diese Stätte heißt Baal Zephon. Das ist der Schutzgott des Pharao. 2 Kapitel weiter vorne hat Gott schon angekündigt. Ich möchte meine Herrlichkeit vor den Götzen der Ägypter offenbaren. Wissen Sie, warum Gott sie in solche Sackgassen hineinführt, wo sie immer klagen und verzweifelt sind? Weil Gott seine Herrlichkeit in diesen furchtbaren Situationen an ihnen groß machen will. Und er will sich mächtig als Gott und Herr erzeigen. Ja, woher kann man denn wissen, dass das Gottes Wege sind? Die Wolkensäule und die Feuersäule zog vor ihnen her, bei Tag und bei Nacht. Keinen einzigen Augenblick hatten sie auch nur den Eindruck, von Gott verlassen zu sein. Wissen Sie das auch in den schweren Wegführungen Gottes, dass er bei ihnen ist? Es ist doch tröstend, wenn jemand zu ihnen kommt, mit ihnen betet, ihnen ein Wort Gottes sagt in diesen schweren Stunden. Und sagt, Jesus ist bei ihnen. Er hält sie, er lässt sie nicht los, sonst kann man das überhaupt nicht durchstehen, sonst wird das alles viel zu schwer. Die Wege Gottes kann man nicht verstehen. Und wir dürfen auch immer wieder das freimütig sagen, wir sollen nie so tun, als ob wir das begreifen. Da starb ein Kind, da wird eine Mutter von einer Familie weggerissen, da wird der Vater plötzlich unheilbar krank. Wir verstehen das nicht, es bleibt uns rätselhaft. Aber wir wollen auf diesen Wegen wissen, dass Gott der Herr mitgeht, dass er da ist in seiner ungebrochenen Gegenwart. Nie wich die Gegenwart Gottes von ihnen. Nie wich die Gegenwart Gottes von ihnen. Jetzt muss ich noch ein Wort sagen zu den Gebeinen Josefs. Warum nahmen die alte Mumie mit? Der Josef hatte ja hunderte von Jahren vorher seinen Kindern eingeschärft und sagt, nehmt mich mit ins verheißene Land. Das war sein Sehnsuchtstraum. Und er wusste nicht viel über die Auferweckung der Toten und er wusste nicht viel vom kommenden Messias-König. Aber nehmt mich mit, ich will dort ruhen, wo das Verheißungswort Gottes hinzielt. Es ist so schön, wenn wir auch in der Spur der Glaubenszeugen der vorigen Jahrhunderte leben. Wir wollen in der Spur der ersten Christen stehen, der Kämpfer der Reformation von Luther und Brenz und der Hugenotten und wie sie alle hießen, der Waldenser und von unseren schwäbischen Erweckungspredigern und alle, die ja uns vorangegangen sind. Wir brauchen nicht die Gebeine mitführen. Aber wir wollen diese Linie gehen, auch in unserer Zeit. Und das ist interessant, dass Gott uns in den Kampf führt. Heute ist eine Zeit, wo jeder Frieden will. Da wird das überhaupt nicht mehr verstanden, wenn wir vom Kampf reden. Ja, welchen Kampf meint ihr denn? Wissen Sie, wenn einer Jesus nachfolgt, dann wird er isoliert von seiner Umwelt. Er steht plötzlich ganz allein. Es kann sogar sein, dass ihn der Ehegatte nicht mehr versteht. Unsere jungen Leute sind oft schrecklich allein in ihren Familien, wenn sie mit Jesus gehen. Und da werden sie von ihren Kameraden gehänselt und verspottet und verlacht. Und wenn sie dann sagen, ich willige nicht mehr in die Sünde ein, dann geht das Höhnen um sie los und der Spott geht los. Es war so schön, wie unser Kabi Kangmi sagte, wir als gläubige Christen, wir werden nie bei den Guerillas mitkämpfen können. Wir lehnen Gewalt ab. Aber wir wissen, es geht um einen Geisteskampf in unserer Welt. In dieser Welt geht der Terror los gegen einen, der mit Jesus lebt. Die Welt ist duldsam gegen alles, selbst gegen die schlimmsten Sünden, selbst noch den Mädchen. Aber wenn einer Gott ungebrochen dient, ist er nicht mehr zu ertragen. Dann geht das Gelächter und der Spott los. Dann wird gehöhnt und gelacht. Es war für die Israeliten gar nicht leicht, sich aufzumachen aus Ägypten, einfach dem Ruf Gottes nach. Und dann ziehen sie in die Fremde und wollen dort Gott dienen.
Sie hörten BBN Bibelstunde mit Pfarrer Winrich Schäffbuch. Heute ging es weiter im zweiten Buch Mose, Kapitel 14, die Verse 1 bis 14. Kann Gott das zulassen?
Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.